Die Wissenschaftsecke befasst sich heute mal wieder mit unserem Hirn, diesem geheimnisvollen und verblüffenden und unglaublich vielfältigen Organ, bei dem wir immer wieder unsicher sind, ob es uns ausmacht, ob wir nur so sind, weil unser Hirn so ist, wie es ist, oder ob wir etwas sind, das über dem Gehirn steht und für das das Gehirn nur ein Denkinstrument ist für die praktischen Fragen des Lebens. Eine der bisher unumstößlichen Annahmen der Forschung bestand darin, dass das Gehirnwachstum Ergebnis einer anhaltenden, gerichteten, natürlichen Selektion war. Dass also größere Gehirne begünstigt waren, weil sie die kognitiven Fähigkeiten verbesserten. Dass gleichzeitig die Größe und Robustheit der Gesichter und der Kiefer abnahmen, führte man auf die zunehmende Nutzung von Werkzeugen zurück, die das Kauen teilweise ersetzten, sodass man hierfür nicht mehr so viel Energie benötigte. Diesen Annahmen sind jetzt die Professoren Mark Hubbe von der University of Tennessee in Knoxville und Harvati vom Senckenberg-Zentrum an der Universität Tübingen nachgegangen. Und sie kommen zu einem anderen Ergebnis. Danach nämlich scheint die allmähliche Vergrößerung des Gehirns und die Verkleinerung des Gesichts nicht das Ergebnis eines stetigen, fortschreitenden Weges hin zur modernen menschlichen Form zu sein. Stattdessen spielten wohl zufällige Veränderungen im Erbgut, stabilisierende Selektion sowie biologische und ökologische Einschränkungen eine wesentlich größere Rolle als bisher angenommen. Hubbe und Harvati analysierten Schädelmessungen von 87 Fossilien der Gattung Homo, von früheren Vertretern bis hin zu Neandertalern sowie frühen und heutigen Populationen von Homo sapiens. Der Datensatz umfasst den Großteil der gut erhaltenen Hominiden-Fossilien aus den vergangenen 2 Millionen Jahren und macht die Untersuchung zu einer der umfassendsten Studien zu den evolutionären Veränderungen innerhalb unserer Gattung. Diese Daten sind dann verglichen worden mit 6 verschiedenen Evolutionsmodellen, um bewerten zu können, welches dieser Modelle die beobachteten Veränderungen von Kopf und Gesicht am besten erklärt. Die Ergebnisse der Studie sprechen dafür, dass bei der Entwicklung des Menschen eine Mischung aus neutraler und begrenzter Evolution eine Rolle spielte. Mit anderen Worten, die Entwicklung ist nicht kontinuierlich und zielgerichtet abgelaufen, sondern schubweise und anlassbedingt. Dadurch ergibt sich als weitere Aufgabe natürlich, einzelne Zeitabschnitte nun genauer zu untersuchen und zu fragen, welche Bedingungen sich dort offenbar verändert haben. Die Forschenden verweisen dabei auf eine Kombination möglicher Faktoren, darunter Entwicklungsbiologie, metabolische und energetische Bedingungen sowie, besonders wichtig, kulturelle Innovation. Professor Hubbe sagt insbesondere dazu, ich zitiere ihn, Kultur wirkt in vielerlei Hinsicht wie ein Puffer. Sie ermöglicht es uns, neue Lebensräume zu nutzen und mehr Ressourcen zu erschließen. Dadurch wird der Druck auf bestimmte Körperstrukturen geringer, weil sie weniger stark an Umweltbedingungen angepasst sein müssen. Auf diese Weise können Phasen verstärkter technologischer und kultureller Innovation schnelle evolutionäre Veränderungen auslösen. Solche Veränderungen waren für die Evolution der Gattung Homo eindeutig von großer Bedeutung, da sie unseren Vorfahren ermöglichten, die ernährungsphysiologischen Anforderungen größerer Gehirne zu bewältigen und die Vorteile höherer kognitiver Fähigkeiten voll auszuschöpfen. Zitat Ende. Das heißt nun aber noch nicht, dass natürliche Selektion für die menschliche Evolution unbedeutend gewesen ist. Harvati resümiert vielmehr so, ich zitiere ihn, unsere Ergebnisse verlagern den Schwerpunkt. Statt zu fragen, warum sich Menschen kontinuierlich in Richtung größerer Gehirne und kleinerer Gesichter entwickelt haben, wäre es sinnvoller zu untersuchen, unter welchen Bedingungen sich menschliche Populationen von bestehenden Einschränkungen lösen und neue Merkmale entwickeln konnten. Dieser Ansatz könnte besonders geeignet sein, um die Evolution unserer Gattung besser zu verstehen. Zitat Ende. Eine ganz besonders spannende Phase der Entwicklung unseres Gehirns ist die Baby- und Kinderphase. Dass in dieser Phase die Gehirnentwicklung besonders dynamisch ist, weiß jeder, der mit Kindern zu tun hatte und hat. Eine Teilfrage davon richtet sich zum Beispiel auf den Zeitpunkt, an dem das Gehirn etwas erkennt und darauf reagiert. Musik zum Beispiel. Wann erkennt unser Gehirn sie und wann reagiert der Körper darauf? Ab wann also fängt er an zu tanzen? Bisher war offen, wie und wann Säuglinge beginnen, gehörte musikalische Reize in spontane Körperbewegungen umzusetzen. Dieser Frage ist jetzt ein internationales Forschungsteam unter Leitung von Trinh Nguyen und Stefanie Höhl von der Universität Wien und Giacomo Novembre vom italienischen Institut für Technologie nachgegangen. Für die Untersuchung hat das Forschungsteam 79 Säuglingen im Alter von 3, 6 und 12 Monaten Kinderlieder vorgespielt. Und um vergleichen zu können, hörten die Babys zudem rhythmisch und melodisch durchmischte, also geschaffelte, Versionen derselben Lieder sowie Versionen, bei denen die Tonhöhe gezielt verändert wurde. Zeitgleich wurde die Gehirnaktivität mittels Elektroenzephalogramm aufgezeichnet und die Körperbewegungen der Babys über ein markerloses Videotracking-System analysiert. Damit konnten die Reaktionen im Gehirn sowie die Bewegungsmuster der Säuglinge, zum Beispiel Armrudern, Oberkörperwippen oder ähnliches, synchron erfasst und verglichen werden. Der Befund war, bereits bei dreimonatigen Babys reagiert das Gehirn bei strukturierter Musik verstärkt. Die auditive Verarbeitung von Musik beginnt also schon sehr früh in der Entwicklung. Die Bewegungsdaten waren differenzierter. Eine grundlegende Verbindung zwischen Musik und Bewegung war in allen Altersgruppen messbar. Komplexere und strukturierte Bewegungsmuster als Reaktion auf die Musik zeigten sich jedoch erst bei den 12 Monate alten Kleinkindern. Eine koordinierte Synchronisation der Bewegungen mit dem Takt der Musik konnte in keiner der Altersgruppen nachgewiesen werden. Und höhere Töne regten die Bewegungen der Babys in allen Altersgruppen stärker an. Die Studie zeigt, wie das sich entwickelnde Gehirn nach und nach lernt, Musik in spontane Bewegungen mit zunehmender Komplexität zu übersetzen. Was das bedeutet, hat die Studienleiterin Stefanie Höhl von der Universität Wien so formuliert, ich zitiere sie. Für Eltern, pädagogische Fachkräfte und die frühe Förderung bedeutet das, dass gemeinsames Singen, rhythmisches Wiegen und wiederholte musikalische Routinen bereits im ersten Lebensjahr wertvolle Erfahrungen sein können. Auch dann, wenn Babys noch nicht sichtbar im Takt mitgehen. Musik kann damit als ein früher Interaktionsraum verstanden werden, in dem Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und Bewegung schrittweise miteinander verknüpft werden. Zitat Ende. Dritte Meldung geht der Frage nach, wie sich das Gehirn entwickelt, wenn ein Sinn, für den es eigentlich ausgelegt und vorgesehen ist, gar nicht vorhanden ist. Hierzu haben die Jagiellonen-Universität Krakau und das Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig eine Studie durchgeführt, bei der es um die Frage ging, wie sich der fehlende Gesichtssinn auf die Entwicklung des Gehirns auswirkt. Zunächst zur Erinnerung. Grundsätzlich vergrößert sich allein im ersten Jahr die Oberfläche der Großhirnrinde um etwa 3/4. Ihre Dicke nimmt um rund 1/3 zu. Das Gehirn bildet weit mehr Verbindungen zwischen Neuronen, als es tatsächlich benötigt. Im Laufe des Lebens werden häufig genutzte Verbindungen gestärkt, während andere, wenig genutzte, in einem als Pruning bezeichneten Prozess eliminiert werden. Gleichzeitig schreitet ein weiterer Prozess, die Myelinisierung, im gesamten Gehirn voran. Dabei werden die Nervenfasern von einer Fettschicht umhüllt, die ähnlich wie die Isolierung um elektrische Leitungen funktioniert und die Signalübertragung beschleunigt. Dieser Prozess entwickelt sich je nach den Bedürfnissen der einzelnen Hirnregionen unterschiedlich. Sensorische Bereiche wie dem visuellen und auditorischen Kortex, also dem Teil der Großhirnrinde, sind stark myelinisiert, während Neuronen im Frontallappen, der für höhere kognitive Funktionen zuständig ist, weniger Myelin aufweisen. Welche Mechanismen diese Entwicklung genau steuern, wird noch erforscht. Annalena Stroh vom Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften erklärt ihren Forschungsansatz so. Ich zitiere: Menschen, die von Geburt an blind sind, spielen in diesem Zusammenhang eine besonders wichtige Rolle, da sich ihr Hirn ohne visuelle Reize entwickelt. So lassen sich die Auswirkungen von Sinneserfahrungen auf die Gehirnentwicklung gezielt untersuchen. Zitat Ende. Man weiß, dass der visuelle Kortex, also der für das Sehen zuständige Hirnrindenbereich, bei Menschen, die von Geburt an blind sind, dicker erscheint als der von sehenden Menschen. Die vorherrschende Erklärung dafür lautete, dass Blindheit den Pruning-Prozess stört, sodass überschüssige neuronale Verbindungen im visuellen Kortex zurückbleiben. Diese Annahme ist nun in der Studie in Krakau und Leipzig überprüft worden. In ihr sind 24 von Geburt an blinde Personen mit sehr empfindlichen bildgebenden Verfahren untersucht worden. Das Ergebnis hat Nikolaus Weißkopf, der Direktor der Abteilung Neurophysik in Leipzig, so zusammengefasst. Ich zitiere ihn. Wie bereits in früheren Studien beobachteten wir, dass der visuelle Kortex bei blinden TeilnehmerInnen dicker erschien. Entscheidend ist, dass wir zeigen konnten, dass der visuelle Kortex von Menschen, die von Geburt an blind sind, weniger myelinisiert war. Dies könnte den scheinbaren dickeren visuellen Kortex erklären. Hinweise darauf, dass der Pruning-Prozess gestört ist, fanden wir hingegen nicht, auch wenn dieser Prozess weiterhin eine Rolle spielen könnte. Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass eine verringerte Myelinisierung ein zentraler Faktor für die bei Blindheit beobachteten strukturellen Unterschiede im Gehirn ist. Zitat Ende. Die Autoren betonen, dass diese Ergebnisse kein Hinweis auf ein beeinträchtigtes Gehirn sind. Bei blinden Menschen ist der visuelle Kortex an Funktionen wie der Sprachverarbeitung, dem Arbeitsgedächtnis und der kognitiven Kontrolle beteiligt. Interessanterweise sind auch die Gehirnregionen, die diese Funktionen bei sehenden Menschen unterstützen, tendenziell weniger myelinisiert. Marcin Schwed von der Jagiellonen-Universität in Krakau hält daher fest, Zitat, daher stehen die Unterschiede, die wir bei blinden Menschen beobachteten, völlig im Einklang mit dem, was dieser Kortex bei blinden Menschen tatsächlich leistet. Der visuelle Kortex bei blinden Menschen ist nicht beeinträchtigt, er ist eben nur anders organisiert. Zitat Ende.